Jakob, ey, das Wichtigste zuerst. Bist du ready?
Ja.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Jakob. Happy Birthday to you. An dieser Stelle, Buddy, Happy Birthday, alles Gute nachträglich. 31 Jahre jung, Alter. Noch einiges im Tank, Alter. Ich habe es dir gestern gesagt, Alter. Hey, the best is yet to come. Das ist immer mein Motto. Aber ja, auf jeden Fall, Alter, alles Gute. Du hattest einen schönen Geburtstag. Wir reden gleich ein bisschen drüber. Aber in dem Sinne auch herzlich willkommen zurück bei Game Changes. Es ist Folge 85. Wir haben eine gute für euch. Natürlich reden wir über die Texans. 6 Wins in a row. Wir reden über Grandpa Rivers. Liefert ab da draußen. Wir reden über AFC East, Big Time Battle da draußen. Verletzungspech in der NFL im Augenblick. Ich weiß nicht genau, was da gerade abgeht, aber einige Superstars verletzt. Wir reden drüber. Wir reden von Carl Van Noy und der einen Pitch für einen Pick 6 gepitcht hat. Geiles Ding. Und dann reden wir ein bisschen über die Niners. Meine Niners hier. Ich represente heute. Ja, und dann natürlich Fanfragen. Aber first things first. Birthday Boy, erzähl, wie hast du deinen Geburtstag verbracht? Und dann nimm uns ein bisschen in euer Spiel rein vom vergangenen Wochenende.
Ja, Geburtstag, Mann. Wir hatten Monday, diesmal kein Victory Monday. Wir waren im Gebäude normal. Bei den Texans, wir fangen tatsächlich sehr früh an. Ich bin normalerweise gewohnt, dass also in New England haben wir immer erst irgendwann um eins oder sowas das erste Meeting gehabt. Davor gab es nichts mandatory. Injury Check-in war irgendwann um 12. Hier, wir fangen tatsächlich mit einem Lift um 9 Uhr schon an. Das heißt, okay. Ein bisschen früher. Bist dafür früher, aber auch wieder fertig.
Dafür bist du auch früher raus, ne?
Ist ja auch geil. Das ist auch entspannt. Deswegen, ich war in der Facility, ich habe mein Ding gemacht. Vor dem Team-Meeting macht der Headcoach immer Geburtstage kurz durch.
Kriegst sogar einen Shoutout, ne?
Ja, kriegst einen kurzen Shoutout. War auch der Geburtstag von einem von unseren Wide Receivers, Jaden Higgins. Junger Kollege, Rookie. Sein Geburtstag natürlich. Er hittet ein bisschen anders, als meine Jungs fragen so, hey, wie alt bist du? Ich habe ein paar Mal so gesagt, als Spaß, so, ey, 25. Die so, oh man, yeah.
So, you look good.
Dann sagst du 31, dann sag ich so, damn.
Damn, Mark. How that body feel?
Das heißt, da waren ein paar Jungs geschockt. Ja. Aber ja, so ist es. So ist es, wenn du in der Liga unterwegs bist. Ansonsten bin ich nach Hause gekommen. Ich hatte hier, ich wollte es auf meiner Story gestern noch zeigen, aber ich habe es irgendwie verschlafen. Ich habe einen coolen Geburtstagskuchen gehabt. Pink nice. Strawberry mit Icing und sowas. Hat Britney organisiert. Und von meinem Positionscoach habe ich auch einen Chocolate Chip Cookie Kuchen bekommen. Das ist hier immer so ein Ding, wenn wir gewinnen, dann backen dem seine Töchter uns als Positionsgruppe immer einen Chocolate Chip Cookie Tray und für deinen Geburtstag kriegst du es auch noch dazu. Das heißt, ich bin nach Hause gekommen, ich hatte hier gute 10.000 Kalorien rumliegen, ja, und
musste nice,
dann meine Willpower testen. So, das ist dieses Test Your Willpower. So, wie lange kannst du den Kuchen anschauen, ohne was zu essen? Ja, ich habe mir einen Slice gegeben von jedem und den Rest, der Rest ist jetzt im Kühlschrank noch.
Ja, sehr geil. Übrigens, Leute, wir haben Special Guests am Start. Lecker. Ja. Leck it einmal. Schau ihn dir an. Leute, falls ihr es auf. Tut euch selber einen Gefallen und geht auf YouTube und schaut euch die Folge auf YouTube. Er ist so süß, Mann. Und er ist absolut Jakobs, absolut Zwilling, Mann. Das ist crazy. Aber sehr geil. Erzähl. Aber jetzt 6. Sieg in Folge. Texans jetzt 9-6 auf jeden Fall. Auf klarem Playoff-Kurs. Und sehr, sehr dominanter Sieg auch. Nehmen uns da ein bisschen mit rein. Was war deine Analyse vom Spiel?
Ja, Arizona Cardinals, bisschen im Calendar ein Trap-Game. Also die Jungs von den Cardinals haben jetzt schon einiges mitgemacht diese Season. Der Rekord ist nicht ganz den sie möchten natürlich, aber die Mannschaft ist auf Tape besser, als was ihr Rekord sagt.
Bin ich komplett deiner Meinung, ja.
Ihr Rekord ist 3 und schlag mich tot. Aber die Jungs waren eigentlich in echt einigen knappen Spielen. Und hier ist der eigentliche Kicker, wenn du ihre Stats anschaust in der Offense. Jacoby Brissett spielt eine krasse Season.
Hundertprozentig, ja.
Hat vor dem Spiel, also ich hab das Spiel zu Hause angeschaut, da wurde es auch ein paar Mal eingeblendet, hat die Liga angeführt in Passing Yards, in irgendwie Pass-Game-Efficiency. Also insgesamt der Pass-Game ist eins der besten der Liga. Mhm. Und dazu kommt Trey McBride, ist ein absolutes Beast, ist ja, on track, ja, um irgendwie der nächste große Tight End hier in dieser Liga zu werden. Und dann ihre Defense. Und da ist der wie sagt man das auf Deutsch, der Hund begraben. Ist das ein Ding? Ihre Defense, die spielen eine ganz eklige 3-3-5 Umbrella Defense. Das heißt, es ist eine Struktur, die du nie siehst. Ja, du hast drei Interior Defensive Linemen, Nose, zwei Tackle. Du hast drei Linebacker, also Mike in der Mitte.
Aber zwei Outside Linebacker oder wo sind die?
Zwei Outside Linebacker. Ja, also Mike in der Mitte, zwei Outside Linebacker auch auf der Line of Scrimmage.
Genau.
Und dann spielen die fünf Defensive Backs da dahinter.
Zwei, also wirklich DBs. Also wir reden jetzt von, das sind Fast Guys. Ist jetzt nicht so ein Tweener. Also
einer davon ist Buda Baker.
Leute, Buda Baker ist, ich bin nicht Fan von vielen Leuten in dieser Liga. Buda Baker ist wahrscheinlich mein Lieblingsspieler in der Liga. Der Typ,
Das heißt, du hast
1,75, wiegt vielleicht 80 Kilo und ist wahrscheinlich der härteste Hitter da draußen, den es gibt. Also Buda Baker ist ein Game Changer, Mann.
Buda Baker ist ein Beast. Das heißt, du hast zwei Cornerbacks, du hast zwei Safeties und Buda Baker noch als extra Safety in der Mitte. Und dann musst du jetzt überlegen, als Offense, du kommst raus und die tun bei jedem Spielzug verschieden rotieren. Das heißt, es kann sein, okay, Buda Baker rotiert nach rechts in die Box und spielt wie ein extra Linebacker. Es kann sein, Buda Baker rotiert nach links in die Box. Auf der rechten Seite kommt der Safety runter und der andere Safety spielt Middle of Field, Post Safety. Aber das deklärt sich alles immer erst sozusagen auf dem Snap. Das heißt, wenn du jetzt wenn du jetzt die Offense bist und wir wollen den Ball dagegen laufen. Ja. Okay, wer ist der Mike?
Genau.
Wen blocken also, wir? Wohin geht dieses Front?
Genau.
So, das heißt, das war ein bisschen das Puzzlestück der Woche, was wir als Offense entzerren mussten. Ja, das heißt, wir haben im Training natürlich viele, viele Looks bekommen von unserem Look-Team, um uns darauf vorzubereiten. Und im Spiel haben die Jungs das tatsächlich echt, also Credit an die O-Line, ziemlich gut umgesetzt. Wir hatten ja dazu ein paar Verletzungen in unserem Running-Back-Room. Jawar Jordan wurde aktiviert, ein Kollege auf dem P-Squad. Das war ein geiler Moment für mich zu sehen, dass der unseren besten Run der Saison bis jetzt hingelegt hat.
Der hat geballt, Mann.
Der hat einen 54-Yard-Rush irgendwie auf einem Toss-Play. Und der hatte mich vor 3 Wochen noch so, da hatte so ein bisschen Moment gehabt im Practice, so gefragt, so, hey, Bro, wir standen an der Sideline vom Look-Team. Da hat gesagt, so, hey, Bro, was muss ich machen? Was glaubst du, muss ich machen, damit ich endlich mal spielen kann? Ja, weil der war letztes Jahr komplett auf dem P-Squad. Dieses Jahr auf dem P-Squad zuerst, dann hatten sie ihn sogar released und er war zu Hause für ein paar Wochen, dann wieder zurück zum P-Squad gesigned und sowas und war wahrscheinlich gerade in so einem Moment, weiß man, wo er sieht, wie die Wochen der Saison runterlaufen und er hat immer noch keinen Einsatz und eigentlich auch keine Perspektive, wirklich großen Einsatz zu bekommen. Und ich habe ihm da gesagt, hey, versuch so viel wie möglich zu machen auf Special Teams, das kann dir nur helfen, aber manchmal ist es einfach die Opportunity. Manchmal ist es einfach dieser Moment. Und wenn dein Moment kommt, dann sei ready. Ja?
Yes.
Und ich will jetzt nicht Credit nehmen dafür, aber der Junge war wirklich ready für diesen Moment.
Ank, Jag, Alter. Hat Weisheit in ihn gesprochen.
Ja, Mann. Der Junge hat gebohrt, Mann. Und das war sehr, sehr cool zu sehen, einfach wie wir eine schwierige Situation gesehen haben, einer schwierigen Situation begegnet sind und trotzdem als Mannschaft Antworten gefunden haben. Und Mann, geiler Sieg. 40 Punkte, es hätten noch mehr sein können. Es hätten auch 60 sein können. Ich habe deswegen wieder viel davon zu lernen. Und geiler Win für die Texans.
Aber auch mal Shoutout CJ Stroud, Mann. Der Junge langsam findet auch seinen Stride, ne? Und fängt an richtig, der Command über die Offense. Der Junge spielt richtig gut.
Ja, das war eine Sache, die wir auch natürlich als Emphasis hatten. Urgency, also einfach den Playcall reinkriegen, ins Huddle, das Ganze communicaten, weil du musst, wenn du gegen eine defensive Struktur spielst, die so kompliziert ist, wie was Arizona macht, dann musst du kommunizieren, ja, einfach ganz viel miteinander reden. Und das, da hapert es manchmal, ja, wenn Jungs müde werden, wenn Jungs einfach confused sind, dann ist das Erste, was weggeht, ist diese Communication. Und das, das haben die Jungs echt geil gemacht, man. Es hat Bock gemacht, dazuzuschauen. Und jetzt haben wir natürlich eine Situation, wo, hey, wir sind mit ein bisschen Momentum unterwegs. Es sind noch 3 Spiele übrig zu spielen. Du bist jetzt eigentlich genau da, wo du sein wolltest. Du willst im Dezember sein, du willst eine Chance haben auf die Playoffs, du willst meaningful Football spielen. Und diese ganzen schwierigen Wochen, die wir hatten auf dem Weg hierhin, werden sich jetzt auszahlen, weil du jetzt das Confidence hast, dass du weißt, wie du mit Rückständen umgehst, wie du mit Verletzungen umgehst. Ja, also so langsam kommt dieses Gefühl, dass du eben brauchst, dass, hey, ist es eigentlich egal, was der Scoreboard sagt, ist egal, ob 3. und 10 oder 2. und 15, wir machen die Plays, die wir machen müssen und wir gewinnen Spiele.
Love it, love it, love it. Hey, das ist real, man. Erzähl mal, okay, wie geht's jetzt die Woche weiter? Wen haben wir denn noch in den nächsten 3 Wochen auf dem Plan?
Wir haben jetzt Raiders zu Hause.
Okay, na, schau, Digga, ich sag, das ist auch ein Trap-Game.
Ja, das ist, wie gesagt, also es ist, in der NFL kannst du dich nie ausruhen, ja, aber das sind immer diese Mannschaften, gerade eine Mannschaft wie die Raiders, ja, ich war ja selber da drüben und ich weiß, wie die Jungs drauf sind. Die würden nichts lieber machen als uns jetzt, nachdem wir hier gerade so hoch fliegen, die Flügel abzuschneiden und mit einem Sieg zurück nach Vegas fliegen. Das heißt, das ist natürlich brandgefährlich. Und dann haben wir 2 knallharte AFC-Matchups da danach mit den Chargers und mit den Colts. Und okay. das ist der Table, Mann. Das heißt, es ist egal, jetzt was du willst nicht zu weit in die Zukunft gehen, du musst einfach Woche für Woche jetzt 1-0 gehen. Jeden Tag 1-0. So den Tag, was hast du an dem Tag gemacht, das dir hilft, das Spiel zu gewinnen und so gehst du durch die Wochen.
Absolut, ja. Ne? Das ist die Devise im Endeffekt. Das ist kontrolliertes, was du kontrollieren kannst. Ja. Und jetzt steht Raiders auf dem Plan. Erzähl mal, weißt du, wo ihr seid gerade in dem Standings? Letzte Woche wart ihr auf Platz 7 in der AFC. Ich weiß nicht, ob der Win jetzt irgendeinen Unterschied gemacht hat.
Ich glaube, so war es um den Dreh. Also wir wären jetzt gerade drin. Wir sind, glaube ich, vor den Colts.
Ja, genau, Colts überholt.
Ja. Was um die Division zu gewinnen, müssen wir Jacksonville überholen. Jacksonville ist noch ein Spiel vor uns.
Genau. Und so ist sehr, der Table sehr gut spielen, Mann. Trevor Lawrence ballt im Augenblick. Also under the radar so ein bisschen. Ey, was der in dem letzten Game gemacht hat, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. 5 Touchdown Passes, 1 Rushing Touchdown, über 50 Yards Rush. Also der zündet auch auf allen Zylindern da drüben. Aber ja, crazy, Mann.
Das ist ein bisschen das Verrückte, Mann. Ich glaube, vor dieser Saison und das ist allgemein ein bisschen die Story dieser Season, dass niemand diese Saison so sich vorher ausgemalt hat, wie es jetzt gekommen ist. Ja, also du hast Teams wie Jacksonville, die, glaube ich, overperformen. Du hast Mannschaften, also wo du gedacht hättest, okay, das ist ein gesetzter Sieger für nächstes Jahr. Ja, gerade Joe Burrow. Ja. Gut, die Bills haben jetzt gewonnen, aber diese typischen Bills, Kansas City, Lamar Jackson, Joe Burrow etc., also dieser Nukleus ist nicht ganz so dominant, wie man es, glaube ich, erwartet hätte.
Absolut. Ja, aber lass uns in der AFC was seid ihr, South, ne, bleiben und lass uns auf die Colts gucken, Mann, und was die da gerade abgeliefert haben, Alter, mit Grandpa Rivers, Mann, was eine Story, Mann. Also das Ganze hat letzte Woche angefangen, da war so ein bisschen Gerüchte, hey, die signen vielleicht Philip Rivers. Paar Tage später haben sie ihn tatsächlich aus Practice Squad gesigned. Man hat dann so ein paar Practice Clips online gesehen. So, okay, der hat es vielleicht noch, kann noch werfen und alles. Und dann wirklich 2 Tage vor dem Game announced, 44-jähriger Grandpa, der tatsächlich schon Enkelkinder hat, wird im Game starten, nachdem er 5 Jahre lang kein Spiel in der NFL gestartet hat. Absoluter Irrsinn, aber riesen Respekt an ihn. Ey, dafür, dass er echt so lange nicht gespielt hat, die Offense neu für ihn ist, hat er echt solide gespielt, Mann. Aber erzähl, ich würde gerne deine Meinung dazu hören, zu dem ganzen Ding.
Ja, also ich weiß nicht. Ich bin da vielleicht ein bisschen auf der anderen Seite. Gut, ich bin jetzt auch, ich habe keine Liebe unbedingt für die Colts, aber ich fand es ein bisschen, also kritisch. Also ich dachte mir so, okay, Philip Rivers muss vielleicht eine gute Relationship haben mit diesem Coaching-Staff, vielleicht kennt er diese, muss er diese Offense kennen und sowas, hat er für die Jungs schon gespielt und so.
Genau, da war auch eine Relationship, die waren damals bei, ich glaube, bei den Chargers waren die zusammen, eben der Head Coach. Genau.
Ja, vielleicht daran muss es gelegen haben, weil ansonsten, klar, ist es jetzt so ein Disney-Moment, bisschen eine Story, ja, aber am Ende des Tages, gut, sie haben das Spiel dann ja trotzdem verloren.
Und verloren, aber du musst sagen, wie das verloren haben. Ich meine, die Philip Rivers hat denen eine Chance gegeben, das Ding zu gewinnen. Die haben das tatsächlich in einem Last-Second-Field-Goal verloren gegen eine der Top-Defensive in der Liga mit den Seahawks. Also, die haben nicht gegen Slapdick-Team gespielt, die haben gegen Seahawks gespielt, was tatsächlich echt ein krasser Contender ist.
Ja, Seahawks sind stark. Also, ich habe gerade diese letzte Sequenz, hab ich auch gesehen, er hatte gerade die Colts nochmal in Field-Goal-Range gebracht. Mhm. Die Colts haben ihr Field-Goal gemacht. Die Seahawks haben aber direkt geantwortet, haben direkt zwei Pässe connected und waren dann auch wieder in Field-Goal-Range. Ist auch nochmal, also das ist ja eigentlich auch nochmal ein Thema an sich. Die Field-Goal-Kicker verändern gerade das Spiel, weil du kriegst den Ball nach einem Kick-Off-Return, keine Ahnung, an der 35, 30 und du bist in Field-Goal-Range, sobald du auf der anderen Seite von der 50 bist.
Das heißt, der Colts-Kicker hat da ja um das Ding. War das für Ty, glaube ich, hat der in 60 Jahre gekickt. Mhm. Als wäre das nichts, Alter. Das ist nichts. Crazy, Mann. Wo vor ein paar Jahren, wo du noch gestaunt hast, wenn so fünf zu Mitte 50, so 53, boah, das ist schon grenzwertig. Jetzt erwartest du, dass du 55 und ist easy, so in dem Sinne schon fast. Ja, also es hat sich so verändert, Mann, das ist Kicking-Game und auch die Kicker sind so viel besser geworden, das ist crazy. Aber ja, nee, das ist absolut so, dass du denkst, das hat sich so geändert, das Game.
Ja, was für mich halt das bisschen das Takeaway war von dieser Situation mit Philip Rivers, okay, das hat sich dann schon ein bisschen so in diese so Philip Rivers-Show verwandelt. Ja, wo du jetzt halt, du hattest die Colts, die als Mannschaft, der 7-1 gestartet sind, durchgezogen haben und jetzt holst du halt Philip Rivers von der Couch ins Game. Der sieht auch nicht unbedingt super in Shape aus.
Er ist ein rough aus, man kann es so sagen.
Also gebaut wie ein linker Guard, weiß ich nicht. Ja, und dann nach dem Game, weiß ich mal, dann klar emotional und sowas, aber ich bin da mehr ein put the team first Guy, weiß ich mein, so, das ist ein cool Moment für ihn jetzt, aber es ging ja eigentlich um die Mannschaft. Klar. Und Playoff-Run noch hier hinzukriegen, late. Mhm. Bin ich
riesen Fan davon. Ja. Ja, also es war auf jeden Fall schon, ich weiß nicht, fast ein bisschen Theater, dass du einen 44-jährigen Saints und dann ihn starten lässt. Ist schon ein bisschen komisch, weil ich glaube, da sind ein paar andere Quarterbacks da draußen, die vielleicht nicht 5 Jahre vom Game weg sind, weißt du, da, wenn du dir denkst, dass Derek Carr ist auf der Straße, da sind, Cam Newton hat anscheinend einen Kommentar gemacht, dass er war ein bisschen pissed off, dass er keinen Anruf bekommen hat, weißt du, da sind andere Free Agent Quarterbacks da draußen, die du hättest signen können. Also es war schon ein bisschen so, hey, auch eine Mediashow ein bisschen drumherum gemacht.
Oder Jungs auch, die aktiv sind auf Practice Squads,
bei anderen. Klar, stimmt, natürlich, ja, das ist natürlich auch eine Option.
Der dritte Quarterback von irgendeiner anderen Mannschaft hätte es auch getan. Deswegen, klar. Aber Bro, ich nehme es dir nicht übel, dass du ein großer Fan bist davon, weil das ist ja genau deine Market. Du bist genau die Target Audience von diesem.
Genau. Ja. Also ich fand, aber schon mal, wie krass ist es, Digga. Das ist so, wenn du es dir vorstellst, in meiner Situation, das ist, wenn ich in 2 Jahren einen Anruf bekomme und sage, hey, kannst du reinkommen und für uns auf Middle Linebacker starten? Weißt du, so, wenn du dir das mal in Perspektive setzt. Ja, aber für mich, was ich geil fand, ist natürlich eine coole, inspirierende Story, weißt du? Und was ich geil fand, ich fand seine Press-Conference danach geil, weil er coacht, ich glaube, sein Sohns Team und ich quote das mal, was er gesagt hat. Hopefully my sons and those players that I'm coaching and in charge of, they say like, crap, coach wasn't scared. Und was er damit meint, ist, dass Coach, ja, ich bin seit 5 Jahren kein Quarterback mehr, aber ich hatte keine Angst, mich da in diese Lage wieder reinzuversetzen, zu spielen. Und ja, hatte ich ein paar Doubts und so, dass ich das nicht hinkriege. Ja, aber ich war nicht, ich habe es trotzdem gemacht, so, weißt du, nach dem Motto. Und das finde ich halt inspirierend, so ich coach jetzt meine Jungs und das ist einfach eine geile Message, dass du halt egal was, wie, ob die Odds gegen dich sind oder was auch immer, dass du einfach keine Angst hast und trotzdem dein Bestes gibst und du es einfach versuchst, weißt du. Und das finde ich cool und inspirierend. Also Von daher, ich weiß jetzt nicht, was der Plan ist mit ihm, ob die weiterhin mit ihm starten oder was, aber trotzdem war ein cooler Moment so.
Also ich freue mich auch für ihn, dass er das Ganze auch gesund überstanden hat, weil er wurde schon auch ein paar Mal gehittet, wo du jedes Mal...
ja. Hast du den so einen Scramble machst? Gesehen? Der ist erst nach hinten in deinem Dropback und ist so hingefallen wie so ein alter Opa. Ich so, oh mein Gott, get up! Geh auf,
Jäger! Aber du musst auch ehrlich sagen, weißt du, Mann, der Kollege, du hast gesagt, 10 Kinder, hat schon Enkelkinder und nach 5 Jahren nach deinem Retirement, dreht die NFL dir deine Spieler Krankenversicherung ab. Wenn du aber natürlich reinkommst und ein Spiel machst, dann resettet der Timer.
Ja? Reset, ey, nochmal 5 Jahre oben drauf.
Let's go. Das heißt, der Kollege hat sich nochmal 5 Jahre Krankenversicherung für seine Großfamilie rausgelassen. Für diesen schwäbischen Move kriegt er von mir auch Respekt.
Da kriegt er das Approval, Jakobs Approval. Geil. Aber du musst auch überlegen, der hat ja natürlich auch diese seine Hall of Fame. Ich weiß jetzt nicht, ob er ein Hall of Famer ist oder nicht, aber das hat sich ja auch nochmal resettet, diese Clock. Und er war, glaube ich, eligible für nächstes Jahr für die Hall of Fame. Jetzt muss er wieder 5 Jahre warten. Also das früheste, ich habe es gelesen, 2031 wäre das früheste, wo er eligible wäre.
Wenn er will, der kann ja auch zum Target gehen und sich ein gelbes Sakko-Hemd kaufen. Ja, das ist immer noch günstiger als 5 Jahre Krankenversicherung, gerade mit allem, was in den USA jetzt gerade abgeht mit Krankenversicherung, Digga.
Ist so crazy, das. Ja, zum Glück habe ich knock on wood. Ich habe meine NFL-Versicherung noch.
Ja, aber solange du die hast, ist noch gut, Mann. Ich hoffe, die fixen das Ganze in den USA noch. Aber Shoutout Philip Rivers. Das ist, glaube ich, das Fazit. Guter Move für die Familie. Guter Move als Vater, glaube ich auch, weil du kriegst es bestimmt in ein paar Jahren, wenn deine Söhne anfangen, dich zu challengen. So gerade so, wenn ich jetzt überlege, allein schon, wie die Jungs jetzt schon abgehen im Football in so 2 Jahren, da fängt es bestimmt an, dass so vielleicht dein Resume auch ein bisschen mal so hinterfragt wird. Und wenn du dann nochmal rausgehen könntest und nochmal Mittellinebacker spielst, um diese Diskussion ein für alle Mal zu beenden, ist, glaube ich, gibt dir auch nochmal große Credibility zu Hause.
Ja, auf jeden Fall, ja, Mann. Was zum Beispiel interessant ist, wie ich meine Jungs challenge, jedes Jahr an ihrem Geburtstag, wir racen. Und die racen auch ihre Mom. Ihre Mom war, sie ist ja Leichtathletin gewesen im College. Und jetzt Cam vor allem, mein Ältester, der immer näher und näher, der rückt so an sie ran. Also weil sie kann schon rennen, also so keine Frage. Aber Cam kann auch richtig rennen. Bei mir, ja, das dauert noch ein bisschen, aber das bildet auch ein bisschen Credibility. So, okay, vielleicht war mein Dad doch ein Athlet irgendwann mal. aber das ist alles good fun. Okay, lass aufs nächste Thema einsteigen. Big Time AFC East Battle. Die Bills gegen die Patriots. Crazy Game. Aber für mich, ich denke, dass eine von den beiden Mannschaften aus der AFC Contender für den Super Bowl wird. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Die beide Teams spielen Elite. Patriots 21-0 nach dem ersten Quarter gegen die Bills und dann hat Josh Allen aufgedreht. Reigning MVP hat gezeigt, warum er das ist. Und die haben das ganze Ding noch gewonnen. Ich weiß gar nicht, was der Endstand war. 35-31, ja, nachdem Patriots 21-0 vorne waren. Was sagt uns das über die beiden Teams aus? Ich denke, beide Teams sind trotzdem Elite, aber da war ein bisschen, hat gezeigt, dass, ja, vielleicht haben die Patriots ein bisschen, ich weiß nicht, zu früh gefreut fast und gesagt, hey, wir drehen jetzt ein bisschen den Hahn runter, wir haben das Ding im Sack. Und dann konnten sie nicht wirklich finishen. Und dann haben, bevor sie wussten, was los ist, boom, hat Josh Allen aufgedreht und hat das Ding umgedreht. Aber ja, deine Meinung dazu, auf jeden Fall ein mega Matchup. Aber wie hast du das Ganze gesehen?
Auf der einen Seite, dein Guy, Josh Allen, ist einer Josh von diesen Allen, Quarterbacks. Baby. Einer von diesen Quarterbacks, wo du kannst gar nicht genügend Führung haben, um dir sicher zu sein, dass du das Spiel gewinnst. Ähnlich wie in Patrick Mahomes. Ist es jemand, wo du, auch wenn du vorne liegst, die Jungs weiter begraben musst. Ansonsten hast du ein Problem. Ansonsten holt er auf, weil der wird seine Plays machen, der wird seine Touchdowns machen. Besonders in Spielen, in diesen großen Momenten. Da zeigt sich eben schon seine Qualität. Auf der anderen Seite haben wir mit den Patriots natürlich eine Mannschaft, die jetzt sehr viel gewonnen hat. Aber wo es natürlich auch Fragezeichen gibt über ihren Schedule und über ihr Resume. Hätten sie dieses Spiel jetzt gewonnen, dann hätte ich das gar nicht thematisiert, weil ich schon jemand bin, der sagt, jedes Spiel, das du in der NFL gewinnst, ist schwierig zu gewinnen.
Ja, absolut.
Es gibt hier nichts geschenkt, auch wenn du gegen sogenannte schwache Mannschaften spielst, ist es trotzdem schwer, eine NFL-Mannschaft zu schlagen. Ja, da hängt zu viel dran. Egal, ob es die Jets sind oder die Arizona Cardinals, du musst das schon den anderen wegnehmen. Ja, es gibt dir nichts geschenkt. Aber die Patriots hatten jetzt mal wirklich ein großes Matchup. Die Bills mit dem Rücken zur Wand. Also für die ging es ja jetzt auch um alles. Die haben jetzt schon mehr Spiele, glaube ich, verloren, als es ihnen koscher ist. Und jetzt verlierst du gegen eine Bills-Mannschaft, die eben sehr stark ist. Ich weiß nicht. Also ich glaube, die Playoffs sind, also ob die in den Playoffs drin sind oder nicht, das ist gar nicht die Frage bei den Patriots. Aber die Frage ist, wie wird sich diese Mannschaft entwickeln und responden, wenn sie gegen mehr hochkalibrige Teams spielt.
Interessant. Ich glaube, die werden auch auf jeden Fall nochmal aufeinandertreffen in den Playoffs, die beiden Mannschaften. Was interessant ist, wenn du dir den Remaining Schedule von beiden anguckst. Wir haben die Bills, die jetzt bei 11-4 sind. Die spielen noch gegen die Browns, Eagles und Jets. Kann man machen, ne? Also, wenn die das Ding rausgewinnen, dann gewinnen die AFC. AFC East, sorry. Patriots spielen noch gegen Ravens, Jets und Dolphins. Auch machbar. Also im Augenblick haben die Patriots doch noch die Nase vorne in der AFC East, aber Bills sind direkt hinter ihnen, ein Game mehr verloren, aber wird auf jeden Fall eine enge Kiste dann in der AFC East. Aber das ist eine taffe Division, Mann. Ich sag's dir, es ist beide Teams spielen auf einem krassen Level und ja, wie gesagt, ich glaube, die treffen auf jeden Fall nochmal in den Playoffs aufeinander und das wird für mich, wer das Game gewinnt, hat eine sehr gute Chance, das ganze Ding zu gewinnen.
Ja, ich sag's dir, es ist.
Ja. Ich meine, also du hast die Broncos noch, die Broncos reden da auch noch mit oben mit, weil die haben tatsächlich den Number One Seed, nachdem die Patriots jetzt verloren haben, die haben im Augenblick den AFC Number One Seed, aber Broncos weiß ich nicht. Also die machen immer so knappe Dinger. Weißt du, da war noch nicht so ein krasser Statement-Win dabei, wo ich sage, wow. Also mir gefallen die Broncos, keine Frage. Aber wie nennt man das? Die immer so squeaken by, so ganz knapp immer, ne?
Ja, was ich dazu noch sage, ist, manchmal sind das aber die gefährlichsten Leute. Wenn du wenn du jedes Spiel eine Situation hast, wo du mit dem Rücken zur Wand stehst und entweder du machst es jetzt oder du verlierst und du dann wieder und wieder Wege findest zu gewinnen, dann entwickelst du wie Hornhaut für solche großen Momente. Und das ist manchmal wirklich ausschlaggebend auf einer psychologischen Seite, wenn du dann in den Playoffs bist, wo es eben bei jedem Drive, bei jedem Spiel sozusagen um alles geht, entweder du gewinnst jetzt oder bist raus, dann sind solche Teams manchmal abgebrühter und gewinnen Spiele, wo du sie davor nicht gesehen hättest.
Absolut, absolut, ja, hundertprozentig. Ein Highlight in dem Game, worauf ich auf jeden Fall noch eingehen wollte, ist, ihr kennt mich, ich liebe High-Effort-Plays. Und wenn die von deinem Franchise-Quarterback kommen, dann ist es noch umso besser. Hast du diesen Block gesehen? Ja, Henderson outside run und Drake May sprintet das Feld runter, Alter, wie ein Irrer und setzt den Key Block 50 Yards nach dem Field. Alter, was ein Play. Digga, ich habe das live gesehen, solche Sachen sind Gänsehautmomente für mich, weil das dir einfach zeigt, wie viel es ihm bedeutet. Und er ist sich nicht zu schade dafür, weil er ist ein Team-Guy. Und ich so, boah, geil, Alter. So ist es, das ist ein Teammate, mit dem ich spielen wollen würde, weißt du? Fand ich krasses Play, Mann.
Auch du musst auch sagen, Respekt, Digga. Das waren bestimmt ungefähr 20, 21 Miles per Hour.
Der Junge ist gerannt, Alter. Der Junge hat Wheels, Mann.
Für euch als Translation, also in der NFL generell würde ich sagen, du bist schnell, wenn du mehr als 20 Meilen
über 20, genau.
Wenn du über 20 rennst. Als Erklärung, ich bin mehr so ein 18, 9, 19 Guy. Also Kickoff, dann komme ich mal, dann komme ich da hoch. Aber 20, 20 ist moving. 21, 22, you're moving, moving. So. Und ich glaube, der hat da bestimmt 21 oder sowas drauf gehabt bei dem
Play. Ja. Interessant, Fun Fact. Ich habe in meiner Karriere, ich habe noch nie 21 geschafft. Also ich bin immer beim Kickoff, war ich immer in den 20ern. Ich habe noch nie 21 geknackt. Also wenn er wirklich 21 gerannt ist, dann ist es schnell.
Ja, aber 20 bei dir als Linebacker ist auch moving.
Das war Kickoff, ja.
Ja, aber für 230, 240 Kilo, das ist schon schnell, Mann. Das ist gut ab.
Danke. Ich war mal ein Athlet.
Ey, geh mal zu den 49ers und lass dir deine ganzen Speeds noch ausdrucken, damit du für deine Söhne die noch hast.
Genau, Alter. Hier ist schwarz auf weiß, hier ist der Beweis. sehr gut. Welche Highlights hatten wir noch? Aber ja, das war's. Nee, ich fand's krass. Was denkst du, ganz kurz, Josh Allen, einfach für dieses Comeback, krasser Statement-Win, sein Case für MVP hier, macht er dann nochmal einen Case, für dass er vielleicht ein Repeat-MVP sein könnte?
Ich sage dir ehrlich, MVP habe ich keine Ahnung. Ich bin gar nicht mehr morgen. Also Anfang der Saison hatten wir mal Jonathan Taylor so ein bisschen eingecircelt.
Ist ein bisschen abgefallen. Der ganz oben ist Stafford. Stafford ist an der Spitze im Augenblick.
Okay.
Und wahrscheinlich Josh Allen. Wahrscheinlich die drei, würde ich sagen, in meinen Top 3 im Augenblick.
Ja. Also wenn du mich jetzt, ohne dass ich irgendwelche Stats weiß und genau in der Materie drinsteckt, fragen würdest, dann würde ich tatsächlich Stafford sagen.
Ja.
Nur weil alles, was ich von den Rams immer sehe, ist, wie er wirklich bescheuerte Plays macht. Also der Kollege wirft den Ball.
Wie ein irrer Mann.
Ja, na ja, komm, das nächste Thema. Du hattest noch dein Play der Woche. Auch ein älterer Gentleman in der Liga, der ein geiles Play gemacht hat.
Karl Van Noy, ha?
Ja, yeah, there you go.
Ja, ich habe tatsächlich Karl Van Noy vor ein paar Jahren kennengelernt, an Fred Warners seiner Hochzeit. War sehr, sehr korrekter Typ, ne? Sehr selfless Player, sagt man dazu mal, weil er hat ein ganz krasses Play gemacht. Die haben erstmal, Shoutout an die Ravens, die haben absolut die Bengals zerstört, 24-0, Shoutout, und Van Noy ist von seiner Outside Linebacker Position in Coverage gedroppt, hat Joe Burrow gepickt, war auf dem Clear Path um das Ding. Er hat in seinem Interview selber gesagt, er hätte das wahrscheinlich auch selber zurücktragen können, das Ding. Aber er dachte sich, ich bin müde, ich will nicht rennen. Handet den Ball zurück zu seinem DB, der eine 4-3 rennt. Und der flitzt vorbei und scoret das Ding für einen Touchdown. Super geiles Play, Mann. Alter, echt, es sieht mega geil aus. Aber einfach zeigt auch einfach, dass er sagt, hey, der ist, wie gesagt, selfless Player. Sagt, hey, ich habe meine Interception, cool, hier. Score dir einen Touchdown, weißt du, hat ein kleines frühzeitiges Weihnachtsgeschenk an seinen DB gegeben.
Boah, ich finde sowas extrem geil und ich finde, wir sollten sowas im Football mehr machen. Im Rugby gibt es ja viel mehr so Rückwärtspässe. Ich glaube, wir brauchen das im Football auch. Das macht es ganz spannender. Und du siehst es so oft, wie ein Linebacker, keine Ahnung, oder ein Safety eine Interception fängt, aber allein um in die Position zu kommen, um die Interception zu fangen, ist der Tank meistens schon leer. Und danach siehst du die Jungs, okay, der macht nicht mehr viel und wird dann getackelt. Aber was für ein Game-Changer ist es für dich in deiner Mannschaft, wenn du den Ball einfach abgeben würdest an jemanden, der einen Schritt schneller ist oder der einen besseren Winkel hat und auf einmal anstatt den Ball irgendwie an der 30 oder 20 zu bekommen, kriegt die ihn an der 10 oder an der gegnerischen 20 oder du scorest sogar und hast 7 Punkte auf einmal anstatt 0. Mhm. Wenn du nämlich ein Turnover in Punkte verwandelst, geht deine Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen, keine Ahnung, 50-60% oder sowas nach oben. Also du hast danach, wenn ein Touchdown nach einem Turnover, was die uns im letzten Meeting gezeigt hatten, war, glaube ich, 89% oder sowas, dass du das Game gewinnst.
Und, weißt du, was ich mir gut vorstellen Aber was ich mir gut vorstellen könnte, was ein krasses Play wäre, wenn du einen Turnover hast und dir wird auf der Defense immer beigebracht, run near sideline, also nicht reverse field. Die Sideline, zu der du am nächsten bist, renn die Sideline runter. Mhm. Aber wenn du das ein bisschen switch und sagst, okay, wer immer der Defender war, der am nächsten zu der Sideline ist, der rennt jetzt in den Reverse. Mhm. Und du handest es zu ihm auf dem Reverse Play zur anderen Seite. Wide open field. Keiner würde daran denken. Keiner wäre ready dafür.
Also ich glaube tatsächlich, also in der Defense, die wollen natürlich den Ball immer possessen. Das ist immer das Wichtigste, dass du nicht den Ball wieder zurückgibst und sowas.
Ja, normal.
Aber da ein bisschen mehr Freiheit reinzubringen, gerade heutzutage, wo so die Spieler alle immer mal athletischer werden und sowas, ist, glaube ich, eine Überlegung wert.
Vor allem unsere Philosophie auf der Defense ist ja, ey, du gehst ja gegen Leute, die nicht trainieren zu tacklen. Die trainieren Winkel nicht. Klar, wir trainieren Ball-Carrying nicht und alles, auch nicht, aber du hast eine bunch of O-Linemen da drin, die dich chasen. Klar, ein paar Skill-Positions, aber die sind trotzdem, das sind keine Tackler, weißt du?
Ja.
Und wenn du da ein bisschen Razzle-Dazzle
machen kannst, vielleicht einen Trickspielzug. Sobald du an den,
Wide
Receivers und dem Running Back vorbei bist, dann bist du durch. Ja, weil wenn die O-Line dich tackeln muss, Digga, dann vertraue ich auf dein Skillset, dass du das One-on-One-Battle gewinnst.
Genau, vor allem, wenn du den Ball zu einem DB gibst, weißt du, dann erwartest du das
Scoren. Ja. Auf jeden Fall sehr dope, Shoutout Calvin Neu, geiler Typ. Echter NFL-Veteran, wir waren in New England zusammen. Krasser Typ.
Hast du mit ihm gespielt?
Ja, yeah, okay. wir haben da zusammen gespielt, Mann. Und auch, wenn du so seine Backstory und sowas hörst, der war adoptiert worden als Kind und sowas und da, wie er seinen Weg draus gefunden hat, der hat heutzutage eine Foundation zusammen mit seiner Frau, wo sie sich viel um sowas kümmern, Mann. Das ist echt ein cooler
Sehr Typ. Sehr cool, Mann. Coole Socke. Ja, ja. Nee, wie gesagt, ich habe ihn damals vor ein paar Jahren kennengelernt, außerhalb vom Spielfeld und ja, richtig, richtig solider Typ. Sehr gut. Cool, dann lass
College anschneiden.
Nee, lass mal kurz, was passiert ist hier mit den ganzen Verletzungen? Oh, da würde ich gerne drüber reden. Wie letzte Woche nicht das schönste Thema, aber einiges los die Woche. Und da fragt man sich, was geht denn ab? Ob wir wirklich cursed sind, aber einfach mal hier zur Übersicht. Das ist, was wir dieses Jahr schon, also die Superstars, die sich alle dieses Jahr schon verletzt haben. Wir haben Micah Parsons, torn ACL. Patrick Mahomes, torn ACL. Nick Bosa, torn ACL. Malik Nabers, torn ACL. Tariq Hill, torn ACL. Tucker Kraft, torn ACL. Zach Ertz, torn ACL. Marshawn Lattimore, torn ACL. Najee Harris, torn Achilles. Daniel Jones, torn Achilles. Das ist absolut irren. So gut wie jedes Team hat einen ihrer Superstars für eine Season-Ending-Injury verloren. Also was geht denn ab, Alter? Wie... Erstes Mal, ja klar, Football ist ein Sport, wo Verletzungen kannst du nicht vermeiden, aber dieses Jahr scheint da ein bisschen der Wurm drin zu sein. Wie glaubst du, kann man das vielleicht vermeiden? Warum genau dieses Jahr so schlimm? Was denkst du?
Lass mich einmal auf Holz klopfen zuerst, nach diesen ganzen Verletzungen.
Crazy, ne?
Boah. Verrückt viele ACLs. Mhm. Mehrere Sachen. Ich glaube, einen bestimmten Prozentsatz an Verletzungen kannst du natürlich nicht vermeiden. Sachen passieren
klar. Im Football.
Was du in deinem täglichen Rhythmus machst an Strength and Conditioning, spielt eine Rolle.
Ja.
Hier bei den Texans ist eine Mannschaft, die machen dieses Thema sehr, sehr anders. Auf eine Art und Weise, wie ich es in meiner Karriere noch nicht gemacht habe. Wir haben vor jeder Trainingseinheit 10 Minuten Activation, heißt das Ganze, wo wir Soft Tissue machen, also ausrollen, wirklich um dein Gewebe vorzubereiten. Dann machen wir ein paar Dehnübungen. Dann machen wir isometric Übungen in den ganzen Muskelbereichen, die Problemzonen sind. Das ist also, wir machen Adduktoren-Isometrics, Glute-Isometrics, Hamstring-Isometrics, etc. Okay. Zusätzlich mit Stretches für die ganzen Problemzonen. Und danach haben wir ein dynamisches Warm-up, das auf der Research basiert, die die NFL irgendwie in der Offseason rausgegeben hat, an Dingen, die ACL, MCL etc. Vorbeugen sollen. Also das sind ein paar RDLs, das sind ein paar Lunges in alle Richtungen, eben verschiedene Sachen. Ja, aber eben ein Warm-up, das nicht das übliche Warm-up ist, wo hey, wir machen ein paar High Knees, wir shuffeln links, rechts, wir machen ein paar Karaokas und sowas und ein paar Sprints und Gutes, sondern wirklich eigentlich eher ein Rehab, das dich irgendwie, also ein Warm-up, das dich eher an Reha oder sowas erinnert.
Ja.
Um wirklich gesteuert und gezielt Verletzungen vorzubeugen. Krass. Ich stand natürlich mit meiner Fleischklopfer-Methode dem Ganzen am Anfang ein bisschen so kritisch gegenüber, aber ich merke jetzt gerade in diesem vierten Viertel der Saison merke ich den Unterschied. Also ich bin jetzt nicht jemand, der den höchsten Snap-Count hatte über das Jahr über. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Jungs, wie ihr siehst oder sowas, sich auch super fühlen. Ja. Aber ich fühle mich besser als in Jahren vorher, wo ich eben nicht diese Aktivierung und diesen Fokus auf Verletzungsprävention hatte. Mhm. Und ich frage mich vielleicht, ob es daran liegt, dass also nicht jede Mannschaft macht dasselbe. Es gibt keinen Minimumstandard, es gibt keine Pflicht, irgendwie Verletzungen vorzubeugen. Jeder Strength Coach hat seine eigene Philosophie. Ja. Ich frage mich, ob vielleicht bei manchen von diesen Mannschaften eben einfach ein anderer Fokus ist, der sich dann exposed, wenn die Verletzung passiert. Die Verletzung passiert, mhm, weil du fatigued bist, weil ein bestimmtes Gewebe vielleicht nicht ganz richtig funktioniert in einem entscheidenden Moment. Ich glaube, das kommt daher. Also ich glaube tatsächlich, dass das eine Rolle spielt, was du in deinem Strength and Conditioning Programm machst.
Ja, absolut. Ich meine, deshalb ist ja auch, wenn du viele Verletzungen hast in einem Team, ist ja oft auch der Strength Coach der Erste, der gehen muss und der dafür in Verantwortung gezogen wird. Weißt du? Aber erzähl mal, bei euch, hat das irgendwie einen positiven Effekt gehabt bis jetzt, so mit Verletzungen und alles?
Wir hatten ein paar dramatische Verletzungen im Trainingslager, würde ich sagen.
Ja, aber hattet ihr ACLs und Achilles und sowas, also wirklich, wo Sehnen und alles gerissen sind? Also ich würde gerne die Correlation wissen, ob das wirklich, wie viel das bringt.
Also wir hatten einen Guy mit einer größeren Verletzung im Tight End Room bei uns. Aber ich weiß gar nicht genau, was seine Verletzung ist. Aber das war tough für ihn, weil er ist gerade von so einem Bänderding zurückgekommen und hatte dann jetzt wieder was. Und klar, du hast Tank Dell, von letztem Jahr noch verletzt ist, wo wir alle drauf warten. Aber abgesehen davon habe ich bis jetzt eigentlich mehr so Geschichten wie, keine Ahnung, wie bei mir ein Hamstring oder sowas oder hier ein Calf. Und wir hatten jetzt letzte Woche einen Kollegen, also Knochenbrüche. Bänderverletzungen, Lower Extremity Bänderverletzungen habe ich tatsächlich jetzt weniger gesehen bei uns. Zumindest vom Gefühl. Das ist
ja positiv. Ja. Also wahrscheinlich weniger wie andere Teams dann vielleicht.
Weniger wie andere Teams auf jeden Fall, ja.
Na, das ist interessant. Ja, aber ich habe auch gehört zum Beispiel, was da kommt viel, weil oftmals, warum du dir so so eine Sehne reißt oder dein ACL reißt oder was auch immer, ist so ein bisschen so Missbalance in deinem Körper. Und bei Micah Parsons hat man es gesehen, wo der hat den Step outside seiner
Midline.
Und dann ist das Knie eben nach außen, weil der halt sein Gewicht in die eine Richtung, sein Knie in die andere. Und ich denke mit gewissen Dehnübungen oder ich glaube, da kannst du schon Prävention machen. Da kannst du deinen Körper in diese Situation setzen und dadurch vielleicht dadurch ein bisschen was vorbeugen. Also kann ich schon mir gut, sehr gut vorstellen. Aber ja, oftmals ist es einfach, ich meine, damals bei mir, als ich mir ACL gerissen habe, es war auch keine große Bewegung, aber es war eben eine Bewegung, die ich davor so meinen Körper gar nicht kannte und dann auf einmal war halt das Kreuzband durch. Aber ja, super, nee, finde ich super, super interessant, dass da so ein großer so Emphasis drauf gelegt wird, weil ich meine, das ist so ein Killer, Mann. Ich meine, vor allem jetzt so spät in der Saison würde ich gerne mal kurz auf Mahomes eingehen, der sich jetzt im Dezember sein Kreuzband gerissen hat. Wann erwartet man ihn zurück? Also wir reden von mindestens 9 Monaten. Also fällt er wahrscheinlich für den Großteil der nächsten Saison auch noch aus, weißt du, was halt super bitter ist für KC, die jetzt das erste Mal seit 10 Jahren Playoffs verpasst haben. Wie schaut's hier, wie löst sich das auf oder wie setzt sich das aufs nächste Jahr voraus? Also, das ist halt so die Frage, weißt du, das ist schon sehr, sehr bitter, Mann. Aber ich fand auch deine Comparison interessant mit zwischen ihm und Brady. Muss man auch mal vielleicht drüber reden, ne? Yeah. Weil Brady hat sich damals auch in Jahr 9 das Kreuzband gerissen. Mahomes ist jetzt in Jahr 9. Die hatten beide, ich glaube, zu der Zeit 3 Super Bowl-Rings jeweils. Und sind dann beide, oder Brady ist zurückgekommen und hat danach nochmal 4 Ringe gewonnen. Wir werden sehen, ob Mahomes das Ding wiederholt.
Ja, das ist, ich denke, das ist jetzt dieser Moment, weißt du, ich meine, du hast in Kansas City jetzt erstmal die Playoffs verpasst. Jetzt muss das Franchise die Qualität zeigen, dass, hey, wir weiter an den Dingen festhalten, die für uns funktionieren und die Mannschaft neu aufstellen und in ihren zweiten Championship-Arc einsteigen oder ob die Saga sozusagen damit zu Ende geht.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein bisschen so ein Rebuild wird. Ich kenne mir sehr vorstellen, dass, dass Kelce sagt nach dem Jahr, so, hey, das war eine Karriere, cool, ich bin durch. Dann Mahomes natürlich fällt aus für eine Weile, dann, dass du mit einem Backup zumindest die erste Hälfte der Saison anfängst. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass für die nächsten ein, zwei Jahre das, das Ding ein bisschen tough wird in Kansas City.
Ja, das ist wie, um den Vergleich zum Fußball zu wagen, als wir damals 2014, war das, glaube ich, die,
wir
die
gewonnen
Weltmeisterschaft gewonnen haben. Mhm. Ja. Und dann hast du noch ein Jahr lang, also noch mal in 4 Jahre an demselben Kader festgehalten und hast dann aber ja die Rechnung bekommen, als das Ganze eben nicht mehr so funktioniert hat. Ja, diese, dieser Turnover, der muss trotzdem stattfinden und klar, du willst deine Jungs, die jetzt diese Championship-Welle gebracht haben, in Ehren halten und richtig, richtig mit denen umgehen. Du willst sie nicht sofort absägen, nur weil sie älter werden, aber Vater Zeit ist undefeated und irgendwann musst du eine neue Welle an jungen, hungrigen Spielern reinbringen, wenn du weiter um Championship spielen willst.
Ja, absolut. Alright, letztes Thema ganz kurz. Wollen wir kurz Niners reden?
Gerne, erzähl. Was war Niners? Habe ich gar nicht
gesehen. Also mit Niners, war super interessant. Also in seiner Press-Conference nach dem Spiel hat ein Reporter Kyle Shanahan gefragt, was ist eigentlich mit Brandon Ayuk? Und dann hat er tatsächlich gesagt, keine Ahnung, ich habe ihn seit einem Monat nicht gesehen. Also die haben ihn für eine Weile auf Did Not Report oder Injured Reserve Liste gesetzt und der Typ, Alter, was crazy ist, weil ich kenne Brandon. Eigentlich ein super korrekter Typ. Ich weiß nicht, was in diesem letzten Jahr passiert ist, aber der kommt einfach nicht mehr. Der ist einfach nicht mehr da. Kyle Shanahan hat gesagt, der hat ihn seit einem Monat nicht gesehen. Der macht, ich weiß nicht, wo er seine Rehab macht, aber das scheint durch zu sein, das Ding. Also das komplett die Relationship zwischen den beiden, zwischen dem Team und ihm scheint so toxic jetzt zu sein, dass da, ich glaube, da ist keine andere Wahl, außer ihn wegzutrainen in der Offseason. Einfach nur zur Erinnerung, der hatte diese vergangene Offseason einen 4-Jahres-120-Millionen-Vertrag unterschrieben. 30 Millionen pro Jahr, clear number one receiver. Aber was die Niners zeigen im Augenblick, dass sie ihn nicht brauchen. Ey, die Niners sind 10-4. Die Brock Purdy macht einen krassen Job. Der findet, der verteilt den Ball mit den Receivern, die er hat. Shoutout Juwan Jennings. 2 Tugs schon wieder am Wochenende gemacht. Weißt du? Und das ist für mich so ein Ding. So brauchst du wirklich einen Number One Receiver. Weißt du? Wenn du so solide, so 1, 2, 3 solide Receiver hast und den Ball verteilen kannst, dann denke ich, für mich persönlich ist wahrscheinlich so ein Receiver One voll overrated. Aber ja. Ich denke, ja, die Niners sind ein krasses Beispiel dafür.
Ich glaube auch zu dieser Zeit, wo du einen Receiver, so dein X-Receiver, der die Go-Route läuft jedes Mal und sowas. Ich glaube, diese Phase ist ein bisschen vorbei, weil Defenses sind zu schlau. Die wissen, wie die sowas wegnehmen können. Die doppeln den, die haben verschiedene Coverages, wo die Leute...
Elite Corner in jedem Team sozusagen.
Den Elite Corner auf jedem Team.
Receiver
und du hast und so Combo-Coverages, wo du ihn doppelst, egal wo er hingeht. Ja, wenn er nach innen bricht, dann kommt das Doppel von dort. Wenn er tief geht, dann kommt das Doppel von hier. Das heißt, ich glaube, da ist diese Rolle tatsächlich gerade in einem Shanahan-System und sowas überbewertet. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, wer weiß, wir haben die ganzen Daten der Story noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass dein Kollege sich da vielleicht ein bisschen verzockt hat in wie viel bedeutest du zu dem Team. Das ist ja immer diese Situation, wenn du mit dem Team am Negotiaten bist, wie du deine Karten spielst, wie hart du negotiatest und wie du deine Rolle siehst, wie die deine Rolle sehen. Und da gab es clearly ein Mismatch und ich glaube, das wird damit enden, dass er, also ich weiß nicht, wie er jetzt zurückkommen würde zu der Mannschaft und da nochmal spielt in den ganzen Personal Relationships und sowas, die ja kaputt gegangen sind. Generell das letzte große Drama, was ich mich erinnern kann, keine Ahnung, schau sie dir alle an, was war damals dieser Running Back bei den Steelers, der dann ein ganzes Jahr ausgesessen hat. Und
ja, Le'Veon Bell.
Le'Veon Bell, auch, wo du sagen musst, natürlich, der war eine Maschine, der hat damals die ganze Liga auseinandergenommen. Mhm. Und dann sitzt du ein Jahr aus und gehst zu einem anderen Franchise, den Jets, da funktioniert es dann überhaupt nicht. Und dann jetzt mit ein paar Jahre Distanz schaust du auf die Situation zurück und er sagt auch, ja, ich wäre ich mal bei den Steelers geblieben damals.
Absolut.
Aber das siehst du halt in dem Moment manchmal nicht. Mhm. So, deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht auch in ein paar Jahren Buyer's Remorse hat und sagt so, damn, hätte ich vielleicht das geschluckt, dass ich nicht ganz so den Preis und die Wertschätzung von der Mannschaft bekomme, die ich mir vorstelle. Aber dafür, wenn meine Karriere vorbei ist, kann ich zurückschauen und ich kann sagen, hey, schau mal, hier haben wir die Championship geholt, du hast die und die Stats. Weil vielmals diese Leute, die nicht die Wertschätzung während der Karriere monetär und sowas bekommen, kriegen die dann auf der Rückseite, weil Leute sagen so, hey, der und der Spieler war krass, weißt du, ich meine, du hast ein Resümee, Medienkarriere oder was auch immer du danach machen willst, aufbauen kannst. Aber dieses Resümee geht halt kaputt, wenn du solche Sachen machst.
Ja, und absolut, ganz kurz, nur zur Erinnerung, also die hatten Brandon 30 Millionen direkt nach der Saison angeboten. Also du bist in die Offseason rein, 30 Millionen pro Jahr, und er meinte, nee, das ist nicht genug, ich will der highest paid receiver sein. Negotiation ging durch die komplette Offseason zu dem Punkt, dass er gesagt hat, hey, ich möchte einen Trade, haben die Niners nicht agreed zu. Dann ging das weiter, hin und her, gestritten, was auch immer. Und dann wurde er doch gesigned. Hat er dann die 30 Millionen doch angenommen. Das allererste Angebot, das seit Monaten auf dem Tisch war, hat er dann doch angenommen, irgendwie eine Woche oder zwei in die Saison schon rein. Die Saison hatte schon angefangen. Boom, er war nicht in Shape. Er hatte seit Monaten kein Football mehr gespielt. Boom, hat sich irgendwie im nächsten paar Spielen hat er sich dann irgendwie, was war das, Knie rausgeballert oder ich glaube, es war ACL auch oder Achillessehne, was auch immer das war. Und jetzt hat er die Konsequenzen davon. Die werden ihn wahrscheinlich cutten. Mhm. Er wird, was weiß ich, wie viel Geld auf dem Tisch liegen lassen, wegen seinem Stolz, weißt du? Weil er gemeint hat, okay, über ein paar Millionen, Alter, wir reden über 30 Millionen, willst du mich verarschen? Oh, du brauchst 33 Millionen, um glücklich zu sein. Du brauchst das wird den Unterschied machen. Und ich hoffe für die jungen Receiver, die rauskommen und die auf egal welcher Position, du kommst raus und du hast einen Riesenbatzen Geld als Offer. Ja, versuch das maximal rauszuholen, aber sei nicht dumm, verstehst du? Mach dieses Sitting out und dieses, boah, ich lass Trainings ausfallen und so. Im Endeffekt. Weißt du, das Ganze geht schief, weißt du, und dann sitzt du da und dann ist dein Resümee auch kaputt, weißt du, also schade, weil er echt ein guter Typ ist, guter Spieler, aber er hat in dem Fall einfach, ist nach hinten losgegangen.
Es sind auch immer zwei verschiedene Situationen. Du kannst in einem Konferenzzimmer sitzen und über diese Millionen diskutieren und sowas und negotiaten und du machst dein Off-Season-Training und sowas. Weg vom Football. Ja, du bist in der Offseason. In der Offseason fühlst du dich immer saugut, Digga. In der Offseason, hey, Digga, das wird mein bestes Jahr, Mann. Die sollen mich jetzt mal bezahlen, richtig, Mann. Ich werde ausrasten. Schau mal, die Routen, die ich laufe, dies, das. Fühlst dich great. Geh erst mal ins Trainingslager. Geh mal in die Season rein. Woche 1, 2, 3, 4, 5, dieser wöchentliche Grind. Das ist eine andere Welt. Das ist,
anders.
Dein Preseason-Feeling und dein In-Season-Feeling
sind
zwei verschiedene Welten.
Du kannst so in Shape, du kannst in der Shape deines Lebens sein und dann wirst du kommst in die erste Woche im Camp. Das wird so ein Wake-up-Call für dich. Shit, Alter. Ich dachte, ich bin in Shape. No, Alter. Nicht so schnell, Alter.
Weißt du? Und es ist auch einfach, du kontrollierst es ja nicht, wie dein Körper sich anfühlt. Weißt du, man? Und das sage ich natürlich auch jetzt, als wo ich mal gerade meinen Geburtstag hatte. Jede Woche, jedes Jahr ist da anders. Weißt du, ich meine, jedes Jahr kommt da ein bisschen mehr, dass dein Körper sich mehr meldet und sowas, weniger mitmacht, dass wir neue Problemzonen sich entwickelt, du hast jedes Jahr ein anderes Problem. Jedes Jahr in dieser Liga gab es irgendwas anderes, wo du mit rumschleifst, wo du dran rehaisierst. Und es ist eben, das ist die Seite, glaube ich, die GMs sehen. Weißt du, ich meine, die GMs sehen, ja, Digga, die schauen dein Alter an, die haben deine Verletzung-History, die haben die ganzen Daten auf dich. Und selbst wenn du da eine super persönliche Relationship hast, ist der Interest, was am besten für die Mannschaft ist. Und vielleicht ist es für die Mannschaft am besten, eben nicht dir nochmal 3-4 Millionen extra und ein paar Jahre extra als Vertrag anzubieten. Ne? Das ist schwer. Generell glaube ich eben, dass wenn du da deine Weste sauber hältst und auf dem Feld performst und den Erfolg mit der Mannschaft hast, dass es dich mehr für dich auszahlt, als wenn du jetzt diese ganze negative Publicity hast, als Diva da stehst, verletzt bist und genau. Also dir davon jetzt trotzdem auch nicht profitierst.
Ja, also ich meine, er wird wahrscheinlich gecuttet oder ich glaube nicht, dass jemand ihn annimmt als Trade-Partner, weil das ist einfach zu viel Geld für einen Receiver, der über die letzten paar Jahre sich einfach nicht mehr beweisen konnte. Okay, dann wirst du gecuttet und wer signed ihn nochmal zu dem großen Vertrag? Nach dem Theater. Ja. Das ist eben das Ding.
Mach mal den Sack zu. Ich habe einen Post gemacht auf meiner Story, ganz random, einfach mal gefragt, was ein paar Themen sind, über die ihr gerne noch was hören wolltet. Und da waren ein paar gute Themen dabei. Hier vorne weg von Benit KRS, der sagt, was ist mit den Refs los? Momentan echt viele brutal loste Calls. Parkinson, Touchdown am Wochenende etc. Also ich glaube, worauf er hinaus will, ist Gott. Eben...
Ja. Alter, und du weißt, der war ja sogar, der wurde gechallenged und es war trotzdem stört. Der war irgendwie über ein Jahr kurz.
Ja, also... Es ist
geile Frage.
Und da habe ich ein bisschen Hintergrundinfo, mehr als jetzt einfach nur rumheulen wegen Referees und die Referees beleidigen etc. Die Referees generell, glaube ich daran, dass die im Großen und Ganzen versuchen, gute Calls zu machen.
Absolut, so, ja.
Hier ist die Dynamik, die dir vielleicht als Fan nicht sofort bewusst ist. Die NFL-Referees haben eine Gewerkschaft. Die Gewerkschaft ist gerade in Negotiations mit der NFL über wie das Ganze weitergeht. Weil die NFL gerne, auch natürlich, die weiß, dass ihr euch über solche Sachen aufregt, die Qualität der Referees erhöhen wollte.
Okay.
Das letzte Mal, als die NFL-Referees und die NFL am Negotiaten waren, da ist es dazu gekommen, dass es eine Work-Stoppage gab. Die NFL-Referees haben nicht mehr gearbeitet und die NFL musste Ersatz-Referees daraus schicken.
Oh, die ganzen College-Refs.
Oh, und es war eine komplette Katastrophe. Es war terrible. Also die haben den Ball falsch gespottet. Die haben falsche Calls gemacht. Es war komplett ass. So. Mhm. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Referees die ganzen Karten in der Hand hatten. Ja. Und in Gewerkschaftskreisen sagt man, die NFL-Referee-Gewerkschaft ist die stärkste Gewerkschaft überhaupt, weil die haben sich die geilsten Arbeitskonditionen überall überhaupt rausgeholt, natürlich, nachdem ihre Replacements so reingeschissen haben. Ja, die hatten die ganzen Karten in der Hand. Ja. Das heißt, es gab Regeln, hey, die Medien reden nicht mit uns. Wir reden nicht mit Medien. Wir justifizieren nichts. Wenn die Saison vorbei ist, dann darf die NFL mit den Referees nicht reden bis irgendwann im Mai oder sowas. Und auch dann, wir machen nur hier voluntary und ihr dürft uns nicht vorschreiben, dass wir keine Gigs außerhalb der NFL annehmen können. Also die Referees sind sozusagen part-time und. Das heißt, die Referees haben alles bekommen beim letzten Mal, was sie haben wollten. Und dieses Mal sieht es so aus, wie wenn die NFL da ein bisschen mehr Gegenwind geben wird. Oder die NFL gerne möchte, dass die Referees halt Fulltime sind, dass es mehr Schulungen gibt, dass es einfach mehr Tools gibt, um denen auf die Finger zu schauen und die Qualität vom Refereeing zu erhöhen. Jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich bin generell für Fulltime-Refs. Ich respektiere es aber natürlich auch, dass halt diese Leute da ihre Zeit opfern und sowas und das nebenberuflich machen. Wie siehst du das Ganze? Oder was glaubst du, könnte das Referee-ing in der NFL überhaupt verbessern?
Ja, ich glaube auch, du musst einfach mehr Zeit rein investieren. Und das Einzige, wie du mehr Zeit rein investierst, wenn du denen erstens mal ein Fulltime-Gig gibst, was halt auch heißt, dass du denen so mehr bezahlen musst. Was interessant ist, ich habe gehört, dass diese Top-Referees, die machen irgendwie trotzdem 300.000 oder so im Jahr. Also die verdienen nicht schlecht. Aber viele von denen haben noch einen super high-paying anderen Job. Ich habe gehört, da sind Lawyer dabei, da sind irgendwie Business-Owners dabei. Also die machen richtig Bank. Also das sind high-achieving people. Also das sind krasse Leute, diese Refs. Aber was musst du denen zahlen, wenn du sagst, hey, wir wollen, du kannst kein anderes Business mehr haben an der Seite. Du musst wirklich 5 Tage die Woche oder was oder mehr, sogar natürlich am Wochenende, du musst Fulltime-Ref sein, dann musst du den, was musst du denen zahlen? Du musst 500 plus, musst du mindestens auf den Tisch legen, oder nicht?
Ja, vielleicht um diese Referees, die jetzt gerade Referees sind, zu behalten.
Genau, also aber natürlich, wahrscheinlich ist da so ein Paying-Scale so ein bisschen, umso mehr Erfahrung du hast, kriegst du ein bisschen mehr, aber du musst natürlich dann sagen, okay, wie schaut es unter der Woche aus? Weil im Augenblick, glaube ich, Wenn du ein Sonntag-Game hast, ich glaube, du reist, wann reisen die, am Freitag schon oder Samstag? Weißt du das? Ich glaube, Samstag vielleicht. Die haben Samstag, glaube ich, schon Meeting, schauen sich den ganzen Film an, schauen sich beide Games an, die treffen sich mit den Coaches von beiden Mannschaften und also die bereiten sich schon drauf vor, aber das ist normalerweise 48 bis 24 Stunden vor dem Game. Wenn du Fulltime bezahlst, dann musst du halt unter der Woche halt schon anfangen, irgendwie das zu machen. Und dann, ich glaube, dann wird sich die Qualität von den Calls verbessern. Aber ich glaube, im Endeffekt kommt es kommt auf Kohle drauf an. Die NFL muss sagen, okay, ja, wir wollen Fulltime, aber dann musst du denen halt auch irgendwie, dann musst du denen Benefits geben. Du musst denen dann 401k geben, du musst denen Health Insurance geben und natürlich musst du denen auch ein Fulltime Big Salary geben, würde ich sagen.
Ja. Ich glaube, was die Referees sagen, ist halt, okay, du auf einer Seite, du willst diese Vorschriften machen, dann gehen wir halt. Ja, das kannst du das Problem kannst du ja lösen, indem du halt neue Referees holst, die bei dem Gig mitmachen. Ich bin mir sicher, wenn du jetzt rumfragen würdest, da draußen sind bestimmt einige Leute, die für 100 oder 120k Fulltime Referee werden wollen. Aber ich glaube,
nicht erzählen, dass die Quality dann hochgeht. Weißt du?
Vielleicht nicht immediately, aber long-term. Long-term, wenn du Full-Time-Referees, wenn du sagst, hey, Full-Time-Referee-Job in der National Football League für 120k und du machst nichts außer Referee sein, das ganze Jahr über, ich glaube, da findest du einige Leute, die da mitmachen. Ich glaube, du musst halt diese Pipeline aufbauen. Und ein Vorschlag, den ich interessant fand, war, dass du es machst wie bei Media und Broadcasting, wo auch es eben vor einigen Jahren den Push eben gab, dass, hey, lass mal mehr ehemalige Spieler da reinschicken. Dass du so eine Pipeline aufbaust, dass es wie ein Refereeing-Camp gibt oder sowas für ehemalige Spieler, retirierte Spieler, wenn dich das Refereeing interessiert, dass es da eben mehr eine Pipeline aufgebaut wird, dass Leute, die den Sport wirklich gemacht haben auf einem hohen Level, anfangen eben in diese Referee-Klasse reinzugehen.
Finde ich gut. Fänd ich spannend. Würdest du machen? Würdest du Ref sein nach der Karriere?
Wäre eine Überlegung, Digga. Also wenn die
glaube ich auch. Ja, überleg mal, das sind ich meine, Alter, das ist nochmal das Game erleben von einer komplett anderen Perspektive, Alter. Weil du bist ja mittendrin, du bist ja auf dem Feld, Alter. Ja. Zwischen Linebackern und Safeties und.
Und ich glaube, da gibt's schon auch so ein bisschen so eine Kameradschaft und Bruderschaft zwischen den Referees. Und überleg mal, wie genauer du wüsstest, wo du hinschauen musst als ehemaliger Linebacker, wenn du jetzt wirklich bist, weißt man, du weißt, wo du hingucken musst während einem Runplay, um zu sehen, ob es da ein Holding gibt oder nicht oder wie das Ganze aussieht.
Ich glaube, das wäre ein
Key, um das Ganze zu lösen.
Du bist tatsächlich, diese Reffing Crews sind da tatsächlich immer dieselben Crews durch eine Saison hinweg.
Ja.
Also dann hast du wirklich, das sind deine Leute.
Deine Bros.
Mit denen du raffst. Das sind deine Boys, weißt du, mit denen du durch die Saison hindurch raffst. Wahrscheinlich echt cool. Wird wahrscheinlich Spaß machen, Alter. Kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen.
Nice. Fliegt in die Städte, Mann. Chillst im Hotel mit den Jungs.
Abends noch einen drauf machen vorm Game.
cool. Was haben wir noch? Was habe ich hier gerade geschlossen? Come on. Okay. So, hier. Über die Verletzungen haben wir geredet. Hier hat einer geschrieben, keine Frage, aber wie geil ist es bitte, dass die Chiefs nicht in die Playoffs kommen? Das ist jetzt der Moment für alle Chiefs-Hater.
Das ist gut, Mann. Was ich mir überlegt hatte, ist, weil ich bin ja echt Josh Fan, weißt du, ich wünsche für ihn auch für Wyoming und alles und ich glaube, das ist das Jahr, wo er die beste Chance hat, das Ding zu gewinnen. Mahomes ist nicht da, der ihn jedes Jahr geschlagen hat. Burrow ist nicht da. Also der hat einen clear path, Alter. Wenn die Patriots nochmal schlagen können, glaube ich, hat Josh Allen eine Chance, das Ding dieses Jahr zu gewinnen.
Ja.
Das finde ich gut.
Hier schreibt einer, könnt ihr mal auf eure Physio-Behandlungen eingehen? Was tat euch gut? Passiv, aktiv? Was findest du da am besten?
Einfach so Wear and Tear, was für mich immer mir echt geholfen hat, ist, ich bin mehr so ein Heat Guy. Also ich habe auch jetzt zu Hause eine Sauna. Sauna hilft mir immer einfach oder auch Wärme auf dem Ding. Ich war nie so krasser Cold Tub Guy. Also alles warm halten, stretchen, ich war groß mit so Needling hat mir immer geholfen. Cupping bin ich ein riesen Fan von. Also solche, also immer die Muskeln so loose wie möglich zu halten. Und das hat bei mir immer mit Wärme am besten geklappt.
Ja, Wärme ist ein Riesending. Sauna auf die 1, Cold Tub direkt da dahinter. Ich finde, in Needles habe ich auch jetzt für mich entdeckt, war ich davor nicht so ein Riesenfan davon, aber wenn die richtig einsetzt, sind die super. Muss bei diesen Needles immer bedenken, dass am nächsten Tag du dich vielleicht ein bisschen schlechter fühlst, aber am Tag danach geht es dem Muskel super. Mhm. Scraping finde ich auch klasse, natürlich Massage ganz normal, aber dann dieses Kratzen, die tun mit so einem Metallstück dann rumkratzen, finde ich super. Und Rotlicht. Rotlicht ist mein neues Ding. Das ist so eine Rotlicht, wie auf eine Saunabank legst du dich da und dann kommt Infrarotstrahlung auf dich drauf. Ist, glaube ich, im Kern auch Wärme, wie das funktioniert, aber das tut irgendwie deine Mitochondrien aktivieren. Das finde ich alles super. Ansonsten
ist auch gut für die Haut, ist auch gut für die Haut, ne, dieses Rotlicht.
Ja, ist auch gut für die Haut. Weil, das ist auch so,
gibt auch
das
Beauty. Meine Frau hat das jetzt, die hat das requested jetzt für Weihnachten.
Und können wir mal drüber reden. Was hat ein Tay da requested? Was hat sie sich vorgestellt?
Sie wollte, da gibt's so eine Maske, genau. Aber sie wollte die Full Body.
Okay. Da können wir mal drüber reden. Also es gibt für dieses Rotlicht gibt es so Masken, kriegst du schon für einen Hunni oder sowas, auf entspannte Basis. Es gibt auch so kleinere Panels, die kannst du sich hier hinstellen und sowas. Das hilft zum Beispiel auch für euch ganze Deutsche da draußen, hilft bei Winterdepressionen, weil dieses rote Licht dir eben irgendwas gibt, was du im Winter bei so wenig Licht nicht bekommst. So. Jetzt gibt es aber natürlich auch die Full-Body-Version. Also in der Facility haben wir da so, das ist wie ein Solarium-Bank, wo du dich reinlegst, machst den Deckel zu und dann wirst du von beiden Seiten mit diesem Rotlicht bestrahlt in verschiedenen Frequenzen. Habe ich mal geschaut, wie viel die Dinger kosten. Hast du nachgeschaut?
Nee, aber ich kann es mir vorstellen.
Ich sag mal so, Marc, wenn du so ein Ding zu Hause stehen hast, Hut ab, Digga. Hut ab. Also die Solariumbank habe ich Preise gesehen zwischen 90.000 zu 150.000.
Oh,
sheesh. Ja. Und was du kriegst eine Matte, die hatten wir bei den Raiders, das war so eine Rotlichtmatte zum Traveln. Du kriegst ein Mattenpanel, wo du dich ganz Körper drauflegen kannst, für 10. Für volle Funktion, also dass du doppelseitig geblastet wirst mit dem Rotlicht, brauchst du natürlich 2, das heißt, es wären dann 20.000. Aber drunter kriegst du nur Panels. Also kriegst du so ein Panel, das kannst du ja in die Tür hängen, das kriegst du schon für 5, wo du dich auch ganz Körper bestrahlen kannst. Ja, aber diese Dinger, die Preise sind
dann asozial. Dann muss sie sich was anderes überlegen. Das kann ich nicht beantworten, Alter. Weißt du, was auch krass ist, wie wir beim Thema Recovery sind? Mein Buddy Fred Warner, der ist ja gerade am Recovering, hatte sich ja den Fuß und alles gebrochen. Der hat sich so eine Hyperbaric Chamber gekauft für die Garage. Für die, die nicht kennt, das ist so eine Röhre. Und da bist du drin und was ist da genau die Funktion? Ist es da Sauerstoff wird da reingepumpt oder?
Sauerstoff und erhöhter Luftdruck, dass sozusagen dein Körper gezwungen wird, mehr Sauerstoff aufzunehmen ins Blut, was dann bei Recovery und Heilung und sowas hilft.
Ja, also der ist da mal drin, schickt mal Fotos und der ist, der schläft da drin und alles. Das ist Next Level Recovery. Das
ist Next Level, aber ich sage echt, vor diesen Dingern, die sind auch teuer, die ähnliche Preisklasse. Vor den Dingern habe ich ein bisschen Respekt. Nur weil ich hier in den USA gibt es überall so Recovery Center mittlerweile, wo du so gerade so Hyperbaric und Rotlicht und sowas machen kannst. Und die sind halt teilweise ein bisschen so scammy oder ein bisschen verratzt auch und so. Aber da habe ich eine gesehen, dass irgendwie Eltern haben ihr Kind dieses Hyperbaric machen lassen und die Maschine hat Feuer gefangen.
No.
Das ist natürlich mit echtem Sauerstoff und sowas. Weiß man, alles, was Sauerstoff irgendwie zu tun hat, ist natürlich super brennbar und so. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, okay, ich bin erstmal raus bei diesen Chambers für eine Weile.
Sheesh, das ist
gefährlich
natürlich.
Was haben wir noch hier? Verletzungen haben einige gefragt, haben wir gequatscht. Hier fragt einer, gibt es wieder ein Jakob Johnson Camp in Stuttgart? Bin ich natürlich am Reden, jetzt wo die Surge, die mir dabei immer unter die Arme gegriffen hat, nicht mehr aktiv ist, müssen wir uns da ein bisschen was überlegen, wie wir das in Zukunft machen. Aber ich will natürlich dieses Camp jährlich weitermachen. Ich muss mir da nur die richtigen Partner wieder suchen für die Planung. Dann schreibt einer, könnt ihr über Entwicklung von Österreich reden?
Ich kann nicht viel zu sagen.
Das mag vielleicht die falsche Ansprechpartner. Ja. Was ich sagen kann, okay, du hast Jordan Newman ist jetzt zu den Vienna Vikings gegangen, ist da der neue Head Coach. Ich glaube, das wird für die nächsten Jahre eine Festung im europäischen Football sein.
Ist das europaweit oder reden wir von der österreichischen Liga?
Wo spielen die? Die haben ja in der ELF gespielt. Ich meine, gerade weiß niemand genau, wie es jetzt im europäischen Football weitergeht. Ich glaube, es wird ELF-mäßig irgendwie was auf die Reihe gestellt werden. Aber wo auch immer Jordan Newman seine Mannschaft spielen wird, die Jungs werden ein Problem sein für alle.
Ja, absolut.
Hier fragt einer, Spielplanänderungen, Spielansetzungen, /Tag, Uhrzeit. Wer hat da Mitspracherecht? Wer entscheidet das?
Wann gespielt wird?
Wann gespielt wird, an welchem Tag, welche Uhrzeiten geflext werden und sowas.
Ah, das ist eine gute Frage, Mann. Das ist ja ein riesen Computerprogramm-Ding, der den Schedule zusammenstellt. Das muss ja alles hinhauen mit. Ich meine, manche NFL-Stadien werden mit College geteilt oder die sind ja auch gleichzeitig noch Konzertvenues. Also da muss alle, da ist ein riesen Algorithmus, der das Ding zusammenstellt. Zeittechnisch, das ist eine gute Frage. Du hast natürlich deine Primetime-Games, wo normalerweise die NFL und die Media, also wo auch immer, der das Game zeigt, die versuchen natürlich Games zu flexen auf diese Zeiten, die Leute sehen wollen. Also wenn zwei Teams, die gerade sehr gut sind, die versuchen natürlich auf eine Zeit, auf eine Primetime-Zeit zu flexen. Und ja, ich glaube, das ist so das Hauptding.
Ja, also ich sage, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dir wird als Spieler halt gesagt, wann das Spiel ist und dann bist du da.
dann nimmst du das so hin, Alter.
Hier ist noch eine geile Frage. Weihnachtsgeschenke der NFL-Teams an die Spieler oder Spieler an den Staff? Was hast du da so erlebt?
Genau, also wir haben immer intern, im Linebacker-Room haben wir uns immer, das nennt man hier in den USA, White Elephant. Das heißt, du kaufst ein Geschenk, du weißt noch nicht, für wen das genau ist und dann wird da sozusagen verlost und dann kann sich da jeder ein Geschenk aussuchen. Das war mal cool. Da haben wir halt, bei uns war es immer relativ gering, ich glaube $500 Maximum, manche Gruppen machen da, Position Groups machen da Tausende von Dollar. Linebacker waren immer alle ein bisschen cheap. Das war cool. Und dann gleichzeitig, was wir gemacht haben bei den Niners, war immer, du konntest aus einem deiner Game-Checks im Dezember, haben sie gefragt, so, hey, wie viel Cash willst du aus deinem Game-Check haben, um als Weihnachtsgeschenk zum Staff zu geben? Und da konntest du eben, hast du immer eine Summe genommen. Und ich persönlich bin immer zu Kitchen Staff, hab denen allen ein bisschen Weihnachtsgeld gegeben. Ich hab den dem Hausmeister und dem Cleaning Staff habe ich immer was gegeben. Training Staff, also den ganzen Interns im Training Room habe ich auch immer was gegeben. Also da verschenkst du. Das ist immer, ich fand das immer super und super wichtig, dass du da ein bisschen einfach so zeigst, deine Appreciation und wie wichtig die sind für deine Folge auch und ja, dass du da einfach ein bisschen zurückgibst. War immer cool.
Ja, man, auf jeden Fall. Also ähnliche Nummer, man. Also gerade dieser Weihnachtsbonus, den habe ich auch bis jetzt bei jeder Mannschaft eigentlich erlebt, dass du sagst, hey, gerade um diese Zeit hier, entweder du bringst den Cash selber oder das war per Abzug direkt aus deinem Gamecheck, dass das Geld zusammengepoolt wird und dann kriegt jeder von diesen Leuten eben einen Bonus. Also die ganzen Leute, die sich um die Küche kümmern, die Janitor etc. Und dann natürlich, dass es encouraged ist, so hey, du kannst auch noch für die Leute, die dir besonders geholfen haben in der Season, denen auch noch selber ein bisschen Geld in die Hand drücken. Weil, wir sagen es immer wieder, Digga, hier im USA, das ist schon hardcore, Mann. Gerade besonders, wenn du für so ein NFL-Team arbeitest, diese Leute sind teilweise Interns, die arbeiten durch. Die vom Trainingslager bis jetzt sind die mehr im Gebäude als wir fast. Und werden dafür nicht besonders hoch entlohnt. Ja, also für die ist es Hauptsache ein Resume-Builder und wenn du in dieses Business rein willst, dann musst du da am Anfang eben dein Lehrgeld zahlen. Und ich denke, wir als Spieler, die ja auch sehr beanspruchen, besonders jemand wichtiger, ich komme rein, ich werde gescraped, ich lasse das machen, ding. Da ist es cool, wenn du den Leuten noch ein bisschen ein Weihnachtsgeschenk in die Hand drückst, Mann.
Finde ich absolut, auch. Absolut.
Alright, das war's wirklich eigentlich an Fragen hier, das war's an Themen für diese Woche. Wenn ihr das Gespräch mit uns suchen wollt, es bringt leider nichts mehr heutzutage, wenn ihr mir ein DM schickt, weil ich komme da nicht mehr hinterher, Mann. Meine DMs sind so überflutet. Am besten ist es, wenn ihr tatsächlich was auf meine Story schreibt, wenn da so ein Frage-Button ist, oder wenn ihr dem Game Changers Instagram einen Kommentar da lasst oder da vielleicht ein DM hinschickt, weil da ist weniger Traffic, da können wir das Ganze noch also lesen. Also da lese ich die Kommentare tatsächlich. Und ansonsten, Marc, hast du noch was für die Leute?
Ja, warum, wenn ihr euch selber was Gutes tun wollt oder jemand anderen für Weihnachten, hey, wir haben im Shop, wir haben noch ein paar T-Shirts übrig, warum schaut ihr nicht mal bei uns im Shop vorbei, unser Game Changer Shirt, wir haben noch begrenzte Auflagen übrig, also ja, wenn
schönes ja, Weihnachten. Wenn es weg ist, ist es weg, also es ist wirklich, keine Ahnung, wir sind noch 10, 20 oder so da.
Ja, ist nicht mehr viel, aber.
Holt euch die letzten Shirts. Danke fürs Zuhören, wie immer, Mann. Ist eine geile Phase jetzt gerade. Wir sind im Dezember, es geht auf Weihnachten zu. Ich weiß, in Deutschland habt ihr alle demnächst Holiday Season und sowas. Genießt den Weihnachtsmarkt, wenn ihr sowas macht. Genießt den Butterspekulatius und Lebkuchen und Vanillekipferl. Müssen wir vielleicht beim nächsten Mal drüber reden, was das beste Weihnachtsgebäck ist. Aber ja, danke fürs Zuhören. War eine geile Folge, hat mich gefreut. Like, Comment, Subscribe, die üblichen Dinge, und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.
Peace.